Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent.
Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran.
Die Rede, wie Benjamin Netanyahu mitten in der Nacht auf letzten Freitag die Angriffe auf den Iran begründete, die ist wie gesagt vom Freitag, also schon einige Tage alt, aber es gibt da eine Stelle, da lohnt es sich nochmal hinzuhören.
We're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom.
Das iranische Volk und das israelische Volk, die seien schon seit langer, langer Zeit befreundet gewesen eigentlich. Und jetzt sei die Zeit gekommen, dass das iranische Volk aufsteht und sich gegen sein teuflisches, tyrannisches Regime erhebt.
By standing up for your freedom from an evil and oppressive regime.
Diese Botschaft von Netanyahu, die lässt eigentlich nur eine Interpretation zu, dass es ihm nicht nur um die Eliminierung der nuklearen Bedrohung geht, also um eine mögliche Atombombe der Iraner, sondern vor allem auch um einen Machtwechsel. Aber von unten her, wie reagieren die Menschen im Iran aber darauf, Anne?
Zuerst haben sich viele Iraner tatsächlich gefreut über die Luftangriffe, vor allem diejenigen, die gegen das Regime sind. Aber als dann immer mehr bombardiert wurde, da ist die Stimmung dann gekippt, also auch bei den Regimegegnern.
Seit Beginn der israelischen Angriffe sollen weit über 200 Menschen im Iran ums Leben gekommen sein, darunter auch viele Zivilisten. Wie die Zivilbevölkerung im Iran auf die Angriffe schaut, die sich ja auch noch intensivieren könnten, das erzählt Auslandredaktorin Anne Almeling. Ich bin Simon Schaffer. Wenn du sagst, die Stimmung sei gekippt, dann heißt das, dass es wirklich Iraner gab, die diese Angriffe der Israelis gut fanden?
Ja. Also zumindest am ersten Tag der israelischen Angriffe, da gab es durchaus sowas wie Schadenfreude. Also, dass die israelischen Angriffe jetzt führende Vertreter des iranischen Regimes treffen. Den Chef der Revolutionswächter zum Beispiel, Hossein Salami, der ist ums Leben gekommen. Längst nicht alle Menschen in Iran unterstützen das Regime. Also vor allem in den Städten hat die Machtelite viele Gegner. Und in den vergangenen 15 Jahren ist es auch immer wieder öffentlich zu Protest gekommen gegen das Regime. Zum Beispiel 2009 nach der Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Das war die sogenannte Grüne Bewegung. Und weltweite Aufmerksamkeit hat auch die Bewegung Frau Leben Freiheit bekommen nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini 2022. Sie war festgenommen worden, offenbar weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte. Und das ist ja in Iran nach wie vor Pflicht.
Da geht es ja um eine grundlegende Stimmung. Wenn wir jetzt aber von einem Kipppunkt als solches sprechen, also warum ist denn da etwas gekippt während dieser Angriffe?
Das hat mit der Dynamik zu tun. Also zu Beginn schien das Ziel der Israeli ganz klar zu sein. Sie haben sich auf Anlagen des iranischen Atomprogramms konzentriert, bei ihren Bombardierungen auf Abschussrampen für Raketen, auf Radaranlagen und Vertreter der Machtelite rund um die Revolutionswächter. Dann ist aber die militärische Infrastruktur ins Blickfeld geraten. Auch zentrale Institutionen und Symbole des Regimes. Und zum Beispiel am Montag, da gab es zum ersten Mal einen Evakuierungsbefehl für Teile der iranischen Hauptstadt, für Teheran. Mhm. Und dann einen Angriff auf einen staatlichen Fernsehsender. Und das war sogar live im TV zu sehen.
Ja, dar ikhtiyar qarar dadan vasile naqliye hamchenin mawduat mukhtalif.
Da hört man die Moderatorin sprechen. Sie moderiert ihren Text und ist dann kurz irritiert, weil es eben Geräusche gibt, die eindeutig auf eine Explosion oder etwas Ungewöhnliches zumindest hindeuten.
Sie zuckt zusammen. So ganz
genau, davon lässt sie sich kurz irritieren, moderiert aber weiter und immer weiter. Und dann hört man ja wirklich eine Riesenexplosion und sie zieht den Kopf an und verlässt einfach den Raum.
Währenddessen wird alles grau im Hintergrund. Also man sieht auch den Greenscreen nicht mehr, man sieht gar nichts mehr. Es ist nur noch Staub.
Der Strom scheint fast auszufallen und in der Tat, es ist eine Rauchwolke oder eine Staubwolke, die hinterher aufwirbelt.
Wenn mein Fernsehsender vor laufender Kamera zerbombt würde, würde das mit mir etwas machen. Und das würde mich auch ein bisschen wütend machen, weil das ist ja dann nicht die Armee.
Ja, und die Israelis sagen dazu, der Sender verbreitet Propaganda. Deshalb hätten sie den Sender bombardiert. Für die iranische Bevölkerung ist aber klar, es geht hier nicht nur um das Atomprogramm. Gleichzeitig ist eben auch das Internet zum großen Teil lahmgelegt.
Was macht das alles mit den Leuten? Also du kannst nicht mehr kommunizieren, während Bomben immer wieder fallen am Abend. Was macht das?
Das bringt das ganze Land durcheinander. In den vergangenen Tagen haben sich erstmal kilometerlange Staus gebildet, weil viele Menschen versucht haben, Teheran zu verlassen und zu Freunden oder Familien aufs Land zu fliehen. Da gibt es auch Aufnahmen auf Social Media, die zeigen, wie kilometerlange Staus sich durch die Stadt ziehen, durch Teheran, vor allem in Richtung Westen, wo eine Straße eben in die Stadt Karaj führt. So eine Art Massenflucht eigentlich aus der Stadt hinaus und vor den Tankstellen, da bilden sich riesige Schlangen, weil alle natürlich nochmal voll tanken müssen.
Alle haben Angst.
Genau. Und in so einer Situation, wenn es sozusagen eine Bedrohung von außen gibt, dann halten viele Menschen im Land eher zusammen und versammeln sich hinter ihrer Führung, auch wenn sie die vorher lautstark kritisiert haben. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder in Krisensituationen in verschiedenen Ländern gesehen. Und das zeigt sich jetzt auch in Iran. Also viele Menschen wollen zwar ein anderes politisches System, aber sie wollen eben nicht, dass es ihnen von außen aufgezwungen wird. Also sprich, sie wollen nicht, dass die Israelis sich einmischen.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Wir zeichnen das am Mittwochnachmittag auf, das heißt am Donnerstagmorgen sind es dann etwa 7 Tage, in denen die Bombardements andauern. Auch in Israel wurden Zivilpersonen getötet, das muss man auch noch anfügen. Aber in Iran sieht das nochmal ganz anders aus. Also der Luftraum über Teheran wird weiträumig von den Israelis kontrolliert. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo auch noch die USA eingreifen könnten. Also das kann sich ja vielleicht schon auch anfühlen für die Leute wie eine Zange, also die immer weiter zudrückt, Israel und dann auch noch die USA möglicherweise, wenn die israelische Regierung Trump überreden könnte, einzusteigen. Aber auch da stellt sich wieder die Frage für mich, wie sehen das die Iranerinnen und Iraner?
Viele werden das genauso kritisch sehen wie die israelischen Angriffe. Hinzu kommt, in Iran leben 90 Millionen Menschen und ein Teil der Bevölkerung, gerade auf dem Land, der ist sehr religiös und konservativ und identifiziert sich mit dem Regime. Also jetzt steht ja erstmal zur Debatte, ob die USA Israel helfen bei Angriffen auf die iranische Atominfrastruktur, zum Beispiel mit bunkerbrechenden Bomben. Aber die Angst vor weiteren zivilen Opfern in Iran, die Angst auch vor Chaos im Land und die Frage nach dem danach, das ist natürlich immens, auch weil es gar keine Bunker gibt für die Bevölkerung. Also die Iraner erleben zurzeit einen Krieg mit voller Wucht und wollen keine weitere Eskalation.
Aber wieso gibt es denn keine Bunker, wenn in den letzten Jahren haben wir ja immer mal wieder von einem Krieg zwischen Israel und Iran oder einem Flächenbrand in der Region gesprochen? Warum gibt es keine Bunker?
Ja, das Regime in Iran, das hat immer mit seiner Wehrhaftigkeit geprahlt, aber nicht für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. Also es ist ihnen zwar gelungen, den Krieg weitgehend fernzuhalten aus Iran seit Ende der 80er Jahre, also seit dem Ende des Iran-Irak-Krieges. Und das hatten sie geschafft durch Hilfe der Achse des Widerstands, also mit Hilfe des Hisbollah im Libanon, mit dem syrischen Regime und den Houthi im Jemen. Die werden ja von Iran unterstützt und haben auch für Iran gegen Israel gekämpft. Aber in den vergangenen Monaten hat Israel den Hisbollah dezimiert und das Assad-Regime in Syrien ist gestürzt. Iran steht jetzt ziemlich alleine da. Es hat, wie gesagt, immer geprahlt mit seiner Stärke und seiner Wehrhaftigkeit. Aber jetzt steht fest, da steckt ja nicht viel dahinter.
Wenn die iranische Führung also taumelt und ihre Anlagen verliert, auch die Möglichkeit zurückzuschlagen schwindet, weil Israel das Regime so massiv geschwächt hat. Dann stehen wir jetzt aber vor der Frage, wie weit geht es noch? Also wie weit geht Israel und wie weit kann es gehen?
Ein Regime-Change ist zumindest vorstellbar für Israel, denn Iran ist ja zurzeit militärisch massiv geschwächt. Und jetzt stellt sich die Frage, ob der Revolutionsführer als Gesicht dieses Regimes diesen Krieg überlebt. US-Präsident Trump hat ja bereits angedeutet, dass die USA wissen, wo er sich aufhält, gleichzeitig davor gewarnt, ihn jetzt zu töten. Und die Frage, was danach käme, die ist ja komplett offen. Es ist längst noch nicht klar, dass ein Regime-Change tatsächlich positive Folgen hätte. Auf jeden Fall würde er sich in der ganzen Region auswirken, die ja geprägt ist von der Feindschaft zwischen Iran und seinen Verbündeten und Israel.
Und nebenbei laufen ja immer noch Verhandlungen eigentlich, oder? Also man probiert ja immer noch Iran irgendwie zum Einlenken zu zwingen, oder?
Das ist sicherlich Teil der Strategie im Moment, Iran so weit militärisch und auch sonst zu schwächen, dass das Regime einlenkt und sich darauf einlässt, das iranische Atomprogramm einzustellen oder weitgehend zu reduzieren.
Danke, Anne, warst du da?
Dankeschön.
Das war der Akzent mit der Nahost-Redaktorin Anne Almeling. Und jetzt noch zwei Hörtipps dazu, zum selben Thema nämlich. Wer noch mehr, nämlich das große Ganze, verstehen will, ist bei NZ Geopolitik richtig. Da geht es bei der aktuellsten Folge darum, wie es genau ums iranische Atomprogramm steht, warum die Welt ein Problem damit hat, dass Iran Atome aufrüstet und ob Israel auch eine Exit-Strategie hat. Wer aber einen gezielten Fokus, nämlich von Deutschland aus, haben will, ist bei NZ Machtspiel an der richtigen Adresse. Dort geht es darum, was diese Eskalation für Deutschland bedeutet. Das heißt, wie sich die Iran- und auch die Israel-Politik verändern könnte. NZ Machtspiel und NZ Geopolitik gibt es dort, wo es auch diesen Podcast gibt. Und wer klicken will, in den Shownotes gibt es einen Link. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.